Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Guten Abend, ich heiße Arko Stommer und lese aus meinem neuen Roman Der Weg der Wünsche. An jenem dösigen Sonntagnachmittag, während die Sonne hinter der efeugrünen Mauer der benachbarten Villa verschwand und die Torten auf dem Tisch Stück um Stück kleiner wurden und ihre Mutter Arm in Arm mit der Tante runden auf dem Sandsteinpfad durch den Garten drehte, warteten Michi und Bori ungeduldig auf die Rückkehr ihres Vaters, wegen der Überraschung, die er ihnen versprochen hatte. Es sollte Michis Geburtstagsgeschenk werden, aber beiden zugleich gehören, hatte ihr Vater gesagt. Bori konnte sich das nicht vorstellen, sie war schon 14 und Michi gerade 7 geworden, noch ein richtiges Kind, sie interessierte sich schon für ganz andere Dinge als er. Es war warm an diesem Geburtstagssonntag. Bori hatte am Mittag ihrer Mutter geholfen, den Tisch unter dem alten Kirschbaum zu decken. Dann waren sie gekommen, Großpapa Bela und Großmama Rosa, die Eltern ihrer Mutter, deren Schwester Tante Jolan mit Onkel Gesa, der obwohl Sonntag von einem Geschäftsessen kam, selbst Onkel Barnabas, Großpapa Belas Bruder, war da, der seine Wohnung im Budaer Burgviertel sonst kaum verließ. Allesamt Verwandte ihrer Mutter. Ihr Vater hatte schon lange niemanden mehr. Man erkundigte sich nach Karoy. Er werde gleich da sein, erwiderte ihre Mutter jedes Mal und flüsterte etwas und zwinkerte. Bori lauschte, beobachtete alles genau. Sie spürte, dass ein Geheimnis in der Luft lag. Die Gäste spazierten durch den Garten und unterhielten sich, anfangs ein wenig höflich, fast steif, wie Menschen, die ihre Eltern siezen, und atmeten die gute Budaer Luft, die vom Pilischgebirge herwehte, aber nach einer Weile beschlossen sie, nicht länger auf Karoy zu warten, sondern anzufangen. Michi durfte am Kopfende des Tisches sitzen. Er wusste nicht, wen er anschauen sollte, doch dann blieb sein Blick an seine Mutter hängen, die ihn anlächelte, wie immer, wenn sie ihn unbemerkt betrachtete, fast andächtig, als wäre es ein Wunder, dass es ihn gab. Sie ließen Michi hochleben und als das Geburtstagslied zu Ende war, bestaunte man den schön gedeckten Tisch, die Kristallgläser und das Silberbesteck, die Obstschalen und Tortenplatten, die auf der alten, zerfransten, früher einmal tiefblauen Tischdecke standen. Dann schob jemand die Torte mit den 7 Kerzen näher zu Michi. Er solle sie ausblasen, riefen sie, alle 7 auf einmal, als hätte er das nicht ohnehin gewusst. Michi holte Luft und schaffte 3 Kerzen, blies noch einmal, schaffte die anderen 4, aber eine Kerze erholte sich und er musste ein drittes Mal blasen. Onkel Gesa fand, dass das noch steigerungswürdig sei und Michi gab ihm im Stillen recht. Rauchfäden stiegen hoch, hingen zwischen ihnen und dem Himmel und endlich durfte Michi die Geschenke öffnen. An Michis Geburtstag war es immer warm, dachte Bori. An ihrem, im November, gab es meist Regen. Ihr war das nur recht. Es regnete. Die abgenutzten Scheibenwischer berührten die Scheibe kaum mehr. Karoy musste sich vorlehnen, um etwas zu erkennen. Er hatte sie schon in Budapest austauschen wollen, aber keine passenden gefunden. Nie hatte man bekommen, was man brauchte. Lichter erschienen in der Dunkelheit vor ihnen, eine kleine Autoschlange. Sie waren da. Die Schranke senkte sich, Karoy kurbelte das Fenster herunter und reichte die Pässe hinaus. Der Grenzbeamte, der unter einem Vordach stand, blätterte in den Papieren. Der Regen strömte. Karoy sah starr geradeaus. Der Mann hob den Kopf, fragte etwas. Karoy machte eine Verlegenheitsgeste. »Sprechen Sie Deutsch?«, fragte er. »Do you?« Er musste schlucken, die Stimme versagte ihm. Der Mann klopfte mit dem Handrücken auf die geöffneten Pässe. Karoy verstand ihn, auch ohne ihn zu verstehen. Er wusste, dass er nach ihren Visa fragte. Er schüttelte den Kopf bedauernd. Therese lehnte sich hinüber, aber der Mann riss die Tür auf und schnitt ihr das Wort ab. Aussteigen. Bori griff nach Kropek und hielt ihn fest. Therese nahm ihn an die Leine und stieg aus. Bori und Michi folgten ihr. Der Grenzbeamte hatte sich vor Karoy aufgebaut und redete auf ihn ein. Karoy begann sich zu entschuldigen. Der Mann schrie ihm etwas ins Gesicht. Karoy verstummte. Michi stand der Mund offen. Karoy blickte sich nach Therese um, aber sie war bloß eine Silhouette im Licht der wartenden Autos. Sie hielt Krapeks Leine, und versuchte gleichzeitig, ein Tuch um ihren Kopf zu binden. Karoy senkte den Blick. Hilflos stand er zwischen dem schreienden Mann und dem bellenden Hund und schämte sich vor dem Beamten, der in der Sache ja recht hatte, vor den unsichtbaren Menschen hinter den Windschutzscheiben, die ihn verwünschten, weil er sie warten ließ und die ebenfalls recht hatten, vor Therese und den Kindern, die seine Ohnmacht mit ansehen und sich für ihn schämen mussten. Er nickte, streckte die Hand nach den Pässen aus. Er habe verstanden, sie würden umkehren, zurückfahren. Er deutete es mit der Hand an. Der Grenzbeamte zeigte in eine andere Richtung. Zur Seite fahren, alles öffnen, alles ausladen. Seine Sätze ratterten. Mit einem Mal verstand Karoy, was er sagte. Er fuhr zur Seite. Therese übergab die Hundeleine Bori und sie begannen auszuladen. Gepäckstück für Gepäckstück stellten sie auf den langen, von Neonröhren beleuchteten Tisch an der Wand. Als sie fertig waren, kam ein zweiter Beamter aus dem Gebäude und durchwühlte die Koffer und Reisetaschen. Sie sahen ihm wortlos zu, standen noch dort, als er wieder im Haus verschwunden war, und trauten sich noch immer nicht, ihr Gepäck, das wie ausgeweidet im Regen lag, wieder zusammenzurichten, Reißverschlüsse und Kofferdeckel zu schließen. Sie warteten, aber niemand beachtete sie mehr. Endlich erschien wieder der erste Beamte und drückte Karoy die Pässe mit der Kante gegen die Brust. Er sagte etwas in einem verhaltenen Ton, der auf Karoy noch bedrohlicher wirkte als sein Geschrei zuvor, vielleicht weil er plötzlich das Wort »Polizia« herausgehört zu haben glaubte. Er sah den Mann erschrocken an. Die Pässe drückten gegen seine Brust, er hob die Hand und griff vorsichtig nach ihnen. Wenn der andere jetzt losließ, waren sie gerettet. Der Mann ließ ihm die Pässe. Sekunden später luden sie alles wieder ein. Bori, Michi und Kropek sprangen in den Wagen. Karoy startete den Motor, würgte ihn ab, zündete wieder. Durch das Fenster, das er zu schließen vergessen hatte, sprühte Regen herein. Aber sie merkten es nicht, sie waren schon nass, wollten nur weg, eintauchen in die rettende Dunkelheit. Karoy gab Gas. Plötzlich hörten sie ein Rumpeln, einen Schlag, und Karoy sah im Rückspiegel den kleinen Koffer davon kullern. Er trat auf die Bremse, fluchend. Das Auto hielt mit einem Ruck. Der zweite Koffer schlitterte polternd über die Frontscheibe auf die Vorderhaube, blieb mit aufgesprungenem Deckel im Licht ihrer Scheinwerfer liegen. Sie starrten durch das Fenster. Wie etwas Unwirkliches, etwas Fremdes, das sie nichts anging, lagen ihre Kleider, Bücher, ihre persönlichen Gegenstände auf dem Asphalt, in den Pfützen, im strömenden Regen. Therese schüttelte den Kopf. Sie sprang als Erste hinaus, warf alles wieder in den großen Koffer. Karoy kniete sich auf den Deckel und versuchte, ihn zu schließen, drückte ihn mit seinem ganzen Gewicht nieder und wippte auf ihm, während er den Hurengott verfluchte, der ihn sein Leben lang verfolgte und strafte für etwas, das er nicht getan hatte, dem es Freude machte, ihn zu erniedrigen. Jetzt, beim Lärm des Regens und der brummenden Motoren, konnte er es endlich in die Welt hinausschreien. Den kleineren Koffer, der nicht aufgesprungen war, nahm Therese auf den Schoß, den großen schob Karoy gewaltsam auf den Rücksitz. Bori und Michi konnten ihre Füße gerade noch wegziehen. Sekunden später verschwanden sie in der Nacht.